Ich suche Weihnachtsgesichter. Irgendwie. Wer hat Bock auf Weihnachten? Ah, drei, okay. Ja, ja, das ist ja schon mal. Vielleicht in Balingen. Wer hat da Bock auf Weihnachten? In Münzingen? Hey, ihr hattet wenigstens schon Schnee diese Woche. Weihnachten. Weihnachten ist doch mega, oder? Bald ist wieder soweit. Und Weihnachten ist so harmonisch. So schön. Da gibt's lecker Essen. Da riecht's immer gut. Die Waage hat man versteckt. Hey, sensationell. Weihnachten ist mega. Also ich selber mag das Fest Weihnachten, wenn es dann mal soweit ist. Auf jeden Fall. Aber dieses Bild von Weihnachten, das wir haben, das ist ja nicht die Realität, gell? Also in den wenigsten Häusern, in den wenigsten Familien ist es wirklich so, also das Essen schon, das riecht meistens gut, aber dieses Harmonie, Frieden auf Erden, also in ganz, ganz, ganz vielen Familien knallt so richtig an Weihnachten. Da kommt mal all das raus, was sich das ganze Jahr über angestaut hat, da platzt es heraus und ich kenne mittlerweile so viele, die sagen, ich gebe mir das gar nicht mehr, ich mache es gar nicht. Ich feiere Weihnachten nicht mehr mit meiner Familie, tue ich nicht. Warum ist das eigentlich so? Warum ist es so schwierig, dieser Kreis der Familie? Ich glaube, weil die Menschen, die uns am nächsten sind, auch das Potenzial haben, uns am tiefsten zu verletzen. Das sind die Leute, wenn ein dummer Kommentar kommt, wenn irgendwie was blödet, dann geht es besonders tief runter. Dann ist das, was uns auch wirklich dann weiterverfolgt, was eben nicht am nächsten Morgen wieder gut ist, sondern wo du merkst, wow, das staut sich an und das geht teilweise über Jahre hinweg. Und du merkst, boah, dieses Jahr schon wieder, nee, das gebe ich mir nicht mehr. So oft kann ich den Baum gar nicht loben, dass ich das aushalte. Okay, ein paar kennen die Tradition. Gut, die anderen fragt einfach nach. Hey, wir wollen euch nicht einfach nur in Weihnachten hineinschicken dieses Jahr und dann so diese Aufforderung machen an den drei Tagen. Wow, reißt euch mal zusammen, gönnt euch ein paar schöne Tage und feiert die Harmonie. Wir möchten euch mit dieser Serie dieses Jahr Weihnachten neu erleben, etwas mit an die Hand geben. Wir möchten euch eine Hilfestellung mitgeben in diesen Advent hinein, Sonntag für Sonntag, dass ihr Tools mitbekommt, wie kann das Wirklichkeit werden? Wie kann Weihnachten wirklich zu etwas anderem werden, auch und gerade dann, wenn deine Grundvoraussetzungen vielleicht nicht so genial sind? Und wir starten heute mit einer echten Herausforderung. Ich sage euch, diese Woche hat es mich schon geschüttelt und gerührt und dieses Thema ist wirklich, es geht unter die Haut. Es geht um den unsichtbaren Blockierer in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das auch in deinem Leben schon mal erfahren hast. Es gibt so Sachen, du läufst durchs Leben und du gehst voran, du marschierst, du hast deine Pläne, du hast deine Ziele und auf einmal, buh, da ist nichts. Aber es geht nicht weiter. Also du schaust und ich sehe nichts, aber du merkst, du kommst auch nicht vorwärts. Es ist wie so eine Blockade in deinem Leben drinnen, dass du nicht weiterkommst, dass du nicht vorwärts kommst. Heute mal ganz speziell auf das Thema Beziehungen. Und es gibt etwas in unserem Leben, das ist wirklich wie so eine unsichtbare Wand, die vor dir steht, die dich nicht durchkommen lässt. Und diese Blockade hat einen Namen. Die heißt Unvergebenheit. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich muss erstmal nachschlagen, ob das wirklich ein deutsches Wort ist. Ich war mir nicht so sicher. Aber es ist tatsächlich so, also es ist grammatikalisch korrekt. Unvergebenheit, so heißt es wirklich. Und dann sagt der schlaue Herr Duden dazu, Unvergebenheit ist der Zustand des Nichtvergebens oder des andauernden Gekränktseins. Und da musste ich kurz mal schlucken. Nicht vergeben, klar, das habe ich verstanden, aber der Zustand des andauernden Gekränktseins, das kann aus zwei Richtungen kommen. Andauernd gekränkt, das heißt, es gibt eine Person oder eine Sache, die hat dich gekränkt und das hält an. Das ist andauernd. Das bleibt über 5, über 10, über 20 Jahre, das kann bis in die nächste Generation gehen, andauernd gekränkt. Oder aber, das kann auch sein, im Sinne von häufig. Also oft, da passieren Dinge, eigentlich Kleinigkeiten, aber ständig bist du gekränkt. Dauernd merkst du, boah, das schifft mich so richtig an. Und das halt oft andauernd gekränkt. Das ist der Zustand der Unvergebenheit. Und ich finde das Wort mega sperrig. Das ist kein Wort, das so irgendwie so fließt, das wir ständig benutzen würden. Und doch ist es ganz zentral in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber Unvergebenheit ist eine Blockade in Firmen, in Vereinen, in Familien und in Kirchen. Eine richtige Blockade, eine Wand, die drin sein kann, die man von außen nicht sieht, aber die ein Vorangehen, ein Fortschreiten unmöglich macht. Es ist etwas, was dir Freiheit im Leben raubt. Oh, das ist schon mal nicht gut. Die Lösung ist super easy. Vergebung. Ganz einfach. Und möglicherweise denkst du jetzt, ja, du da vorne auf deiner Bühne, du kannst ja locker schwätzen. Vergebung, wenn das mal so einfach wäre. Und wenn für dich Vergebung leichter klingt, als es ist, dann herzlich willkommen, du bist in super guter Gemeinschaft. Die Jünger von Jesus, denen ging das schon ganz genau gleich. Die hatten das Thema auch und für die war das auch so ein Punkt, boah ja, vergeben, aber wie und vor allem wie oft? Petrus wandte sich an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Und jetzt kann das sein, du bist ein richtig alter Kirchenfreak und du kennst die Bibel eh in- und auswendig und dann ist die größte Gefahr in deinem Leben, dass dein Hirn schon weiter liest, als du im Text bist. Lass uns das mal ganz kurz auf uns wirken. 7-mal. Petrus fragt, soll ich 7-mal vergeben? Hey, 7-mal ist frei oft. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber weißt du, jetzt nicht so komische, so Alltagsdinge, die eigentlich eh nicht relevant sind. Nimm mal wirklich etwas, was du ganz bewusst in einem Prozess jemandem vergeben musst. Jemand hat dich betrogen. Jemand hat dich wirklich aufs Tiefste gekränkt. Er hat dich belogen. 7-mal vergeben? 7-mal jemand, der dich wirklich über den Tisch gezogen hat? 7-mal in deiner Ehe, wenn er dich betrogen hat? Wow, jetzt merkst du, okay, das ist schon echt eine Dimension. Also das ist nicht einfach nur so dahergeredet, so er sagt, ah ja, ist nicht viel. Nein, 7-mal ist viel, aber endlich. Und Jesus antwortet, nein, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Ja, und jetzt ganz kleiner Seitenhieb für die Bibel-Nerds unter uns, es gibt ja ein paar. Diese 7-mal und das 70-mal ist nicht zufällig, dass das hier steht im Matthäus-Evangelium. Kleine Hausaufgabe für dich, such das doch mal in der Bibel raus, wo du das noch findest, die 7-mal und die 70-mal 7-mal. Und du wirst erstaunt sein, wo es da Zusammenhänge gibt. Falls du zu faul bist für Hausaufgaben, komm heute Abend, da erkläre ich es. So, Jesus sagt damit, vergib immer. Vergib einfach immer. Diese 70-mal 7-mal, das ist im Gegensatz zu 7-mal als unendlich. Wow, und das können wir nicht einordnen. Das ist eine Dimension zu vergeben. Da habe ich gemerkt diese Woche, ich brauche ein ganz praktisches Beispiel, um das zu verstehen, was Jesus da eigentlich raushaut. So, und um das besser zu verstehen, habe ich euch einen Alltagsgegenstand mitgebracht. Entschuldigung, meine Frau ihre. Nein, Spaß. Hast du schon mal versucht, einem Kleinkind die Zähne zu putzen, dass das nicht will? Ja, ich sehe leuchtende Gesichter. Das ist wie ein Hobby, gell? Super. Und du merkst, also das ist nicht ganz so easy. Und du machst das und du machst das dann gegen Widerstand und irgendwie dann je nach Pädagogik, wie du drauf bist, hoffentlich ziehst du es trotzdem durch, du machst das dann und jetzt kommt der nächste Tag und der nächste Abend. Und das Ganze geht von vorne los und du musst das wieder durchziehen. Und jetzt kommt der dritte Tag und die Tränen kullern. Papa, wie oft noch? Von heute an bis zum Rest deines Lebens. Jeden Tag. Jeden Tag. Habt ihr es? Das ist, was Jesus sagt. Von heute an, den Rest deines Lebens. Immer. Immer. So, und was ist die erste völlig logische Frage, die so ein Kind hat, wenn es damit konfrontiert wird? Warum? Ja, warum? Hey, das ist berechtigt, die Frage. Stell sie bitte. Stell sie Jesus, stell sie deinen Eltern, falls du da immer noch mit kämpfst. Warum? Und dann gibt es verschiedene Antworten. Und das erste ist, hey, es ist für dich selber. Mein liebes Kind, wenn du deine Zähne nicht putzt, dann gehen sie kaputt. Dann wirst du da Löcher drin haben und dann verrecken die Zähne. Ja, und dann ist ein Moment, das kann ein Kind nicht begreifen. Geht nicht, weil in der gedanklichen Kategorisierung sind die Zähne gesund. Und die Vorstellung, dass die nicht gesund sein könnten, existiert nicht. Ah. Es geht weiter. Es geht nicht nur darum, dass das Zähnchen kaputt ist. Wenn Zähne kaputt sind, kann das so weit gehen, dass es dir aufs Herz schlägt. Daran kannst du sterben. Und das ist jetzt kein Witz. Du kannst Ärzte mal fragen. Es gibt es. Gestorben an vereiterten Zähnen. Und dann hat es eine dritte Dimension. Das ist diese Woche so nett gehört. Tatsächlich stammt von einem Kind, den Namen nenne ich nicht. Du stinkst aus dem Maul. Hey, es hat auch eine Dimension für die anderen. Wenn du die Zähne nicht putzt, ist es für dich schlecht, aber auch für die anderen schlecht. Warum soll ich das machen? Ist das eine fiese Strafe der Eltern an das Kind? Nein, um das geht es nicht. Und genauso ist es mit Vergebung. Eins zu eins dasselbe. Was passiert, wenn wir nicht vergeben? Hey, und das gibt jetzt zwei Komponenten. Die eine ist eine rein menschliche Komponente. Und darauf möchte ich nicht ganz so tief eingehen, nur ein kleines bisschen. Das zweite ist eine geistliche Komponente und auf die möchte ich tiefer drauf gucken. In Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus mal etwas ganz, ganz Entscheidendes über unser Leben. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. So, und wir Christen haben die Tendenz, wir reden sehr gerne über das Leben im Überfluss. Aber lasst uns vorne beginnen. Der Dieb kommt, um zu schlachten, zu vernichten, um zu stehlen. Das will der Teufel in deinem Leben. Der Teufel will in deinem Leben zerstören. Er möchte kaputt machen. Er möchte töten. Das ist sein Ziel in deinem Leben drin. Und das macht er natürlich nicht mit Hörnchen und dem Dreizack und jetzt kommt er und sticht dir in den Bauch. Nein, so tut das nicht. Er macht das viel, viel, viel schlauer. Der Teufel benutzt uns gegenseitig. Wir Menschen haben die Eigenschaft, von klein auf uns gegenseitig zu verletzen. Schon die ganz kleinen Kinder, wenn die zusammen irgendwo spielen, erlebst du diesen Moment, wo sie sich gegenseitig verletzen. Sie werden größer und die Verletzungen werden subtiler, aber das bleibt. Wir mobben uns, wir dissen uns, wir verletzen uns körperlich. Wir gehen gegeneinander vor im Leben. Und das an und für sich wäre schon schlimm genug, aber es gibt etwas, was das noch toppt. Wir speichern. Unser Hirn speichert sowohl die Verletzung selber, als auch den Moment, in dem du verletzt wurdest. Und das ist fatal, dass das so ist, dass das in unserem Hirn so drinsteckt. Jetzt ist der Teufel wie ein Angler. Der wirft einen Köder aus, wie ein Angler so eine Schnur mit einem Köder dran. Und auf diesem Köder vom Teufel steht das Fehlverhalten der anderen. Das Fehlverhalten der anderen ist der Köder des Teufels. So, und jetzt stell dir das mal ganz kurz praktisch vor. Du bist jetzt so ein Fisch im Wasser, schwimmst da rum und du siehst so diesen Wurm. Stell dir vor, du bist gerade richtig satt und zufrieden. Was machst du mit dem Wurm? Interessiert dich nicht. Du schwimmst dran vorbei, ist völlig gleichgültig. Da schwimmt ein Wurm rum. Ja, hey, Wurm, langweilig. Aber jetzt stell dir bitte vor, du bist so ein richtig durchgehungerter Fisch, der echt Hunger in sich trägt, der rumschwimmt und nur drauf aus ist zu schauen, boah, wo gibt's was zu fressen. Rapp, weg mit dem Wurm. Du schluckst ihn sofort. Und jetzt übertrag das bitte auf dieses Bild. Das verwende ich ja zu diesem Thema verletzt werden, das Fehlverhalten von anderen. Hey, wenn du innerlich gesund unterwegs bist, wenn du gesättigt bist in deiner Seele drinnen, dann ist das was, was dich nicht groß tangiert. Da hast du eine riesen Frusttoleranz, damit kannst du umgehen. Aber was, wenn deine Seele ausgehungert ist? Was, wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du eh frustriert bist? Wo es Dinge gibt, wo dein Leben gerade dir so richtig den Lebenshunger verpasst. Boah, du gehst aber wie Stucker auf diesen Köder los. Und du schluckst ihn, du nimmst ihn sofort. Und dieses Köder-Fehlverhalten, das wirkt sich so aus, dass du sagst, boah, jetzt halte ich doch aber mal so richtig fest an dieser Verletzung. Jetzt gönne ich mir mal so einen richtigen Happen. Unvergebenheit. Ich wälze mich in Selbstmitleid. Ich pflege diese Opferhaltung. Das passiert immer mir. Schaut mal alle her, wie schlecht es mir geht. Kennst du sowas? Und das Schlimme ist, dieser Happen funktioniert. Hey, wenn du rumläufst und so richtig deine Verletzung zur Schau trägst, du bekommst erstmal das, was du möchtest. Aufmerksamkeit, Mitleid. Oh, du armer Tropf. Ja, das hat wirklich, ist echt schlimm, wie man mit dir umgeht. Ganz übel. Und du bekommst so wie bei Fast Food, ja, so diesen ersten Happen, mega cool, lecker. Aber du hast den Faden schon geschluckt. Der Köder sitzt drin in dir. Und jetzt kommen diese Erinnerungen ins Spiel. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt fängst du an, über das Fehlverhalten der anderen nachzudenken. Und deine Erinnerungen, die du mitbringst, kommen auch noch mit ins Spiel. Und jetzt bist du an einem Punkt angelangt, da brauchst du das Fehlverhalten der anderen gar nicht mehr. Hey, der Typ, der hat mir jetzt schon dreimal so blöd mitgespielt. Mal schauen, was heute kommt. Vielleicht bist du hier und bist zutiefst verletzt von Kirche. Vielleicht hast du richtig üble Erfahrungen gemacht in einer Kirche drinnen. Und dann sitzt du heute hier drinnen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht schon eine ganze Weile. Und du merkst, eigentlich wartest du nur darauf, dass jemand was falsch macht. Eigentlich wartest du nur darauf, dass sich deine Erinnerung bestätigt. Ah, die Mai selbst sind genauso sick. Du wartest darauf, richtig gehen, dass das Fehlverhalten der anderen kommt. Und was passiert geistlich, hast du überhaupt nicht gemerkt. Du hängst voll am Faden. Du hängst voll an der Leine und dein Bewegungsspielraum wird immer enger, der wird immer kleiner. Eigentlich würdest du schon gern neue Freundschaften schließen. Eigentlich würdest du schon gern nochmal einen Neuanfang machen. Eigentlich möchtest du schon gern in eine neue Kirche. Eigentlich möchtest du dich schon auf eine Small Group einlassen. Eigentlich möchtest du deinem Partner schon nochmal neu begegnen. Aber du merkst, wie das immer enger wird und diese unsichtbare Blockade sich aufbaut. Du kannst nicht. Du kommst nicht weiter. Du lässt dich nicht mehr ein auf Freunde. Du gehst nicht mehr in Kirche. Und wenn, dann nur als Besucher. Bitte nicht mehr. Das ist zu verletzend. Du gehst an Weihnachten nicht mehr zu deiner Familie. Und jetzt überleg dir mal ganz kurz, was ist der Ersatz dafür? Das Spannende am Teufel ist, dass er in Mustern arbeitet. Nicht immer gleich, aber immer im gleichen Schema. Der Ersatz dafür ist immer Einsamkeit. Du fängst an, dich in Arbeit zu stürzen, in deine Überstunden, in völlig übertriebenem Sport, in Netflix, in weiß nicht was, aber immer in Einsamkeit. Es geht immer dahin, dass du dieses Verletztwerden mit dir selber ausmachen willst. Und jetzt bist du genau da, wo der Teufel dich haben will. Isoliert am Haken. Weil es geht ja nur dir so, gell? Alle anderen nicht. Alle anderen sind glücklich in dieser Kirche, aber du bist verletzt. Alle anderen haben die tiefsten Freundschaften, nur du nicht. Deine Freundschaften gehen immer kaputt. Und du hängst isoliert am Haken. Wenn du so weit gekommen bist, dann erscheint dir das Versprechen von Jesus, Leben in Fülle, fast wie ein Hohn. Dann denkst du, ja, Jesus, klar. Um seinen Jüngern zu erklären, wie man diese Freiheit erlangt, erzählt er ihnen eine Geschichte. Jesus sagt, da war ein König, der hatte einen Diener. Und dieser Diener, der schuldete dem König mega viel. Eine Riesensumme. Nimm die Summe, die für dich groß ist. 1 Million Euro. Und der König war barmherzig, der hat es sich angeguckt und hat gesagt, das kann der mir nie zurückzahlen. Das wird er eh nicht schaffen. Ey komm, lass gut sein, ich schenke dir das. Du brauchst es mir nicht zurückbezahlen. Und der Diener geht raus beim König, gerade eben die Millionen geschenkt bekommen, da trifft er draußen auf der Straße einen, der schuldet ihm 50 Euro. Und er geht auf ihn zu und er packt ihn am Kragen und schüttelt ihn und sagt, die 50 Euro zahlst du mir. Er sagt, hey, ich kann nicht zahlen, ich hab nichts. Dann gehst du in den Knast. Tagessatz 5 Euro, das heißt 10 Tage ab ins Gefängnis. Du bleibst so lange, bis die 50 Euro bezahlt sind. Und der König erfährt das. Er bekommt das mit, dass das so war. Und er wird richtig, richtig sauer. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Wow, was für eine Geschichte. Die wird immer in den Kinderkirchen erzählt. Und ja, die ist so schön plastisch, da kann man so richtig cool. Aber hast du dir mal überlegt, wie wenig God-like diese Geschichte ist? Ich weiß nicht, ob du auch daran aufgestoßen bist oder dir es aufgestoßen ist. Folterknechte? Jesus sagt explizit, so wird mein Vater im Himmel mit dir verfahren. Gott überlässt mich Folterknechten? Also maximal im Alten Testament. Aber im Neuen, nee. Also das ist doch liebevoll, das ist doch sanft, das ist doch vergeben. Und Gott ist so nett und so freundlich. Und also Folterknechte. Das passt doch gar nicht, oder? Was sind die Folterknechte? Hey, als Jesus das erzählt, da haben die Leute wirklich irgend so Typen mit der Peitsche oder am Stock oder irgend sowas vor Augen. Aber was sind heute Folterknechte in deinem, in meinem Leben? Trübsal, Selbsthass, Verdammnis, Ablehnung, Anklage, Misstrauen, gesundheitliche Einschränkungen. Und du betest und du gehst auf die Knie und sagst, Gott, befreie mich davon. Und es passiert nicht. Und jetzt mach bitte nicht einen Fehler, den wir so oft in Predigten machen, dass wir die falschen Rückschlüsse ziehen. Ich sage nicht, dass wenn du unter einem dieser Folterknechte leidest, dass das automatisch das Thema Vergebung ist daran schuld. Das sage ich nicht. Aber, und das möchte ich sagen, es kann sein, dass Vergebung daran schuld ist. Es kann sein, dass Gott dich den Folterknechten übergeben hat. Wow, und jetzt leidest du. Und du leidest wirklich. Du leidest unter diesen Punkten, die ich dort genannt habe, und bist gefangen. Gefangen in Selbstverdammnis, gefangen in Anklage. Du bist gefangen und brutal gefoltert unter diesen Punkten und kommst nicht raus. Warum ist das so? Möchte Gott dich bestrafen? Hey, und wie oft höre ich diese Auslegung? Ja, du vergibst nicht, deshalb bestraft Gott dich. Erinnerst du dich noch an die Zahnbürste? Hey, wir haben einige Eltern hier unter uns. Hat schon ein einziger von euch dein Kind mit Karies bestraft? Es ist keine Strafe Gottes. Jesus sagt nur knallhart, das ist die Konsequenz. Wenn du die Zähne nicht putzt, gehen sie kaputt und du stinkst aus dem Mund. Und Jesus sagt ganz knallhart, wenn du nicht vergibst, wirst du an der Angelschnur festhängen. Die Folterknechte werden dich im Griff behalten. Und jetzt ist die Lösung super einfach. Vergebung. Ja, hat man schon, gell? Ist ja so einfach. Nein, es ist nicht einfach. Aber der erste Schritt, den wir verstehen müssen, das ist nicht nur für dich nicht einfach. Ein gekränkter Bruder ist unzugänglicher als eine Festung. Zerwürfnisse sind wie starke Riegel am Eingang der Burg. Vergebung ist für alle Beteiligten nicht einfach. Vergebung ist ein mega krasser Schritt. Es ist wie das Rausreißen des Köders aus deinem Mund. Und das ist nicht einfach, aber warum? Warum fällt uns Vergebung so schwer? Und ich habe mir drei Punkte notiert, von denen ich glaube, dass sie unser Haupthindernis sind, warum wir nicht vergeben. Das erste, ich will, dass man merkt, dass ich leide. Ich will, dass du siehst, dass es mir scheiße geht. Ich will, dass die Menschen um mich rum wahrnehmen, ich bin verletzt. Hey, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht happy, clappy, prima. Nein, ich bin verletzt worden. Und ich will, dass du das merkst, ich will, dass du das merkst. Und ich will erst recht, dass derjenige das merkt, der mich verletzt hat. Ich will, dass der das zu spüren bekommt. So, das Zweite ist, ich will, dass der auch leidet. Hey, wenn ich schon unter dir so leiden muss, dann sollst du auch leiden. Und jetzt gibt es ein ganz kleines Problem. Im ersten Teil der Bibel findest du eine Aussage, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und keiner hat so richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, wenn ihr schon so tickt, dann bleibt wirklich gleichmäßig. Für ein Auge nur ein Auge. Aber so sind wir nicht. Für ein Auge holen wir uns ein Auge und einen Arm. Und für einen Arm holen wir uns einen Arm und ein Bein. Und wenn ich ein Land angreife mit einer Bombe, dann schmeiße ich eine Atombombe drauf. Das, so ist der Mensch. Nicht im Gleichmaß, sondern noch einen drauf. Und das Dritte, und das ist für mich das Tiefste. Wenn wir vergeben, dann haben wir eine Angst in uns. Dann haben wir die Angst, dass das jetzt so aussieht, als ob die Sache in Ordnung gewesen wäre. Wenn ich dir das verzeihe, dann scheint es so, als ob dein Verhalten richtig gewesen wäre. Und das will ich nicht. Da gibt es tief etwas in mir, das sich sträubt dagegen. Und ganz ehrlich, ich war da voll am Hadern mit mir und habe gedacht, das ist jetzt wieder irgend so ein menschliches Ding. Und das ist es nicht. Das ist ein göttlicher Funke in dir, der das nicht zulässt. Super krass, dass die Sprüche das aufgreifen. Wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Greuel für den Herrn sind sie alle beide. Wie ist das gemeint in der Praxis? Hey, der erste Fall, du gehst zu jemand und möchtest dich entschuldigen. Du hast dich einfach blöd verhalten, du gehst zu dem, so eine Alltagssituation, und du gehst hin und du sagst, hey, es tut mir wirklich leid, ich glaube, ich bin da voll übers Ziel geschossen, ich bin ausgerastet, aber du hast mich auch echt provoziert. Weiß nicht, ob du das kennst. Der zweite Fall, anders gelagert, jemand kommt zu dir und er sagt, du, hey, letzte Woche, also das, was ich da gesagt habe über dich, es war wirklich scheiße. Nein, 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 hey, so schlimm war es gar nicht. Wirklich, voll easy. Also, nein, ich bin da jetzt echt nicht so tief. Ich habe es zwar schon der ganzen Kirche erzählt, aber nee, also, ey, hat mich nicht getroffen. Und in beiden Fällen, so unterschiedlich sie sind, passiert exakt dasselbe. Wir erklären den Schuldigen für gerecht. Im einen Fall uns selber. Ja, so schlimm ist gar, aber du hast mich ja auch und bitte. Und beim anderen den anderen. Warum? Weil wir uns der Situation nicht stellen wollen. Die Wahrheit aber ist, die Kränkung, die Verletzung hat dich was gekostet. Das ist die Wahrheit. Und du solltest es ansprechen. Du solltest es in Angriff nehmen. Wir sprechen den Schuldigen gerecht, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen vergeben. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Hey, als ich den Satz diese Woche gelesen habe, mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Hey, so wirst du den Köder des Teufels los. Lass los und du gerätst in Freiheit. Du kommst raus. Nicht zu vergeben, das ist so wie ein Becher Gift zu trinken und warten, bis der andere umfällt. Lass los. Vergeben beginnt damit, den Preis zu benennen. Deine Verletzung hat etwas gekostet und dafür muss jemand bezahlen. Hey, unter den Teppich kehren funktioniert nicht. Das geht nicht. Jemand muss den Preis bezahlen. Und das hat Jesus gemacht. Er hat den Preis für die Verletzung bezahlt, die man dir zugefügt hat. Er hat es auf sich genommen, damit diese Schuld beglichen ist. Vergebung geht weiter, wenn ich für dich beten kann. Hey, wenn ich wirklich sagen kann, Vater, vergib ihm, ihr, ihnen, Jesus macht's vor, vergib ihnen. In dem Moment akzeptiere ich, Jesus hat nicht nur für mich bezahlt, er hat auch für dich bezahlt. Und jetzt merkst du auf einmal, da passiert was. Hey, wenn Jesus bezahlt hat, dann muss ich nicht mehr für Gerechtigkeit sorgen. Dann muss ich nicht Wiederherstellung herbeiführen. Dann muss ich nicht dafür sorgen, dass ich bezahlt werde. Und dann muss ich mich auch nicht schämen, wenn ich dir was schuldig geworden bin. Und das Dritte, Vergebung endet damit, dass ich Gottes Segen in deinem Leben feiern kann. Bianca und ich, wir kamen im Laufe des Kirchenbauens an einen Punkt, wo wir zutiefst verletzt worden sind. Wirklich, es war ein Riss in unserem Herz. Und wir sind diesen Prozess gegangen, sehr unterschiedlich. Wir sind verschiedene Persönlichkeiten. Wir sind diesen Prozess gegangen. Und das Erste ist so dieses wirklich, ja, das auszusprechen, mal zu sagen, wirklich mit deinem Mund, ich vergebe. So, und dann merkst du, okay, da passiert schon mal was, aber noch nicht so arg viel. So, und das Zweite ist, irgendwann kapierst du, Gott hat auch für den anderen bezahlt. Der ist dir nichts mehr schuldig. Und dann merkst du, da passiert schon sehr viel, wenn das passiert ist. Und dann kommt der dritte Moment, wenn du auf einmal erlebst, wie Gott dein Gegenüber, das dich so sehr verletzt hat, segnet. Wie du merkst, wie der aufblüht. Wie du merkst, wie der abgeht. Wie er das erreicht, was du dir vielleicht gewünscht hättest. Gottes Segen in seinem Leben wird sichtbar. Und das ist der Prüfstein, wo du merkst, habe ich wirklich vergeben. Wenn du jetzt aus tiefstem Herzen den Segen des anderen feiern kannst, dann bist du durch. Hey, und dann passiert ein wirkliches Wunder in unserem Leben. Dann bist du frei. Du bist komplett frei. Das wirst du aber nicht erleben, solange du an dem Köder des Teufels festhältst. Solange du deine Unvergebenheit feierst, wirst du diese Freiheit nie erleben. Der Teufel belügt uns. Und der Schritt ist, dass wir diese Lügen entlarven. Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Vater im Himmel, und wir brauchen dieses Wunder. In dieser Adventszeit, in dieser Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest, wir brauchen das Wunder, dass wir deine Wahrheit erkennen. Herr, wir sind so oft verletzt worden. Wir sind so oft gekränkt worden, im Stich gelassen worden, nicht gesehen worden, nicht berücksichtigt worden, nicht anerkannt. Manchmal ganz bewusst, bosartig verletzt worden. Und das hat uns gefangen genommen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und wir beten, dass wir dieses Leben in Fülle erleben. Und ich danke dir für deine Gnade, dass du uns erziehst, dass du uns nicht einfach diesen Folterknechten nur überlässt, sondern auch sagst, wie wir sie loswerden können. Vater im Himmel, und ich bete, dass jetzt ein Wunder geschieht in unseren Herzen, dass wir dir so viel vertrauen, dass wir dir auch gehorchen. Ich bete, dass das Wunder passiert, dass wir Vergebung in Angriff nehmen. Und ich weiß, dass du deinen Teil dazu tun wirst und uns freisetzt. Danke dafür, Jesus, in deinem Namen. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.